Gut, nachdem, glaube ich, alle drinnen sind, zumindest heute draußen, können wir gesehen, wir haben jetzt 2 Minuten früher starten mit unseren letzten beiden Blöcken. Wenn wir uns jetzt diesen roten Faden anschauen, haben wir eben gestartet mit dem Rechenzentrum, mit der Infrastruktur, sind dann weitergegangen Richtung Private Cloud, sprich, wie automatisiere ich, wie mache ich Self-Service dahinter, weitergegangen Richtung Hybrid Cloud, sprich, was kann jetzt Microsoft Rechenzentrum tun, und sind jetzt letztendlich beim letzten Block angelangt bei den Devices. Ich habe da schon gesehen, da liegt auch ein iPad herum. Das heißt, da geht es nicht nur um Microsoft Devices, sondern auch um die Strategie, wie Microsoft generell mit dem Thema Mobilität umgeht. Und genau das wird uns jetzt der Bernhard Edelbacher gemeinsam mit der BSIT zeigen, was es da für Neuigkeiten gibt im Bereich Device Management, weil Mobility ist ja eines der größten Themen, die uns im Moment beschäftigt.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Edelbacher. Ich bin bei Microsoft im technischen Pre-Sales für Client Devices und Management, Hosted Desktops, alles, was irgendwo mit Geräten zu tun hat und wo man Windows Desktop sieht oder Applikationen verteilt werden, verantwortlich. Mit mir gemeinsam heute sind 2 Kollegen von der BSIT da, der Florian und der Michael. Die werden die Demos machen und mich da tatkräftig unterstützen. Mastering Devices, der letzte Teil der heutigen Katapult-Veranstaltung. Worum geht es dabei? Wir haben im Bereich CloudOS heute sehr viele Säulen kennengelernt, die System Center, Windows Server, Windows Azure, alle unsere Dienste abrunden. Eine davon ist People-Centric IT, so ist es also bei uns auf der Webseite, alles, was mit Client und Devices zu tun hat und einen Server und ein Backend-System betrifft, beschrieben. People-Centric IT heißt, wie es der Name schon sagt, dass es hier um die Mitarbeiter geht. Viele, viele Kunden haben, irgendwas mit der Antenne geht nicht gut, viele Kunden und Mitarbeiter haben unterschiedlichste Geräte und wir wollen weggehen von dem Verwalten der einzelnen Geräte hin zu einer Verwaltung der Personen quasi und ihrer Nutzungsgeräte, ihrer Applikationen, die ein Benutzer verwenden möchte, die im Prinzip das Arbeiten, wie es heutzutage stattfindet, und das ist nicht nur im Büro, sondern auch unterwegs oder on the go, wie das manchmal so schön heißt, dass das mit den unterschiedlichen Geräten, unterschiedlichen Formfaktoren und selbstverständlich auch mit den Nicht-Microsoft-Geräten bestmöglich quasi angeboten wird als Dienst. Vielleicht ganz kurz zur Einführung, wo bestehen denn die Probleme heutzutage, wenn man dieses flexible Arbeiten ermöglichen möchte? Sie haben den Benutzer, der in der Regel ein Windows-Laptop im Unternehmen hat oder auch Desktop-Geräte, und das ist quasi das Überbleibsel aus der alten Zeit, wo ich den Benutzer an seinem Arbeitsplatz habe und das ihm auch im Unternehmen zur Verfügung stelle. Und dann hat der Benutzer vielleicht ein Firmentelefon, private Telefone, Tablets, PCs zu Hause, und wir wandeln uns ja gerade dazu hin, dass Arbeit nicht unbedingt mit Anwesenheit im Büro verbunden sein muss, sondern dass ich natürlich auch von unterwegs meine Arbeit erledigen kann und nicht immer das gleiche Gerät dabei habe. Und manche Dinge eignen sich halt auf bestimmten Formfaktoren besser zu erledigen als andere. Die Geräte sind teilweise im Besitz des Unternehmens, werden damit vollständig vom Unternehmen kontrolliert. Wenn ich aber privat unterwegs bin oder zu Hause und mir gefällt ein Gerät, ein bestimmtes, besser, wie zum Beispiel das iPad, das der Bernhard angesprochen hat, aus welchen Gründen auch immer, und ich möchte mal geschwind was nachschauen, dann möchte ich das trotzdem auch sicher können, wenn es ums Unternehmen geht, parallel dazu aber auch meine privaten Sachen machen. Auf solchen mobilen Geräten sind selbstverständlich Applikationen installiert, weil davon leben die in dieser modernen Welt. Sie haben Applikationen, die alle in einer Art Sandbox kommen, die Einstellungen und die Binärdaten der Applikation gemeinsam aus einem Store, und die laufen dort. Und dann gibt es die Windows-PCs, wo quasi möglichst ein gelockter Desktop die letzten Jahre gewünscht worden ist von der IT, damit ja keine bösen Wechselwirkungen passieren, weil die Applikationen ja in dem Umfeld, wo sie laufen, nicht immer so schön isoliert sind. Bei den modernen Applikationen ist das der Fall. Und da muss ich jetzt unterscheiden, welche dieser Applikationen greifen denn auf Unternehmensdaten zu oder sind vielleicht vom Unternehmen bereitgestellte Applikationen und welche sind die privaten. Und wenn ich denn diese Mischung auf den Geräten ermögliche und mit dem Mitarbeiter oder mit dem Gerät irgendwas passiert, wie kann ich sicherstellen, dass die Unternehmensdaten ordnungsgemäß getrennt sind von den privaten Daten und wenn ein Gerät ausscheidet, dass ich auch den Unternehmensteil sicher entfernen kann. All das ermöglicht Microsoft unter dem Deckmantel der People-Centric IT oder benutzerorientierte IT mit einer einheitlichen Verwaltungs- und Zugangsplattform zur Absicherung. Das ist bei uns System Center, Windows Server, Windows Azure, all die Dinge, die Sie heute gehört haben, aus einem einzigen, quasi aus der Administrationssicht einer einzigen Konsole. Das heißt, wir sind die einzigen, die all diese möglichen Kombinationen, die ein Benutzer im Arbeitszyklus quasi bedient, also Geräte, Applikationen und Daten, die das aus einem System her gemeinschaftlich steuern können. Das bedeutet für den Benutzer, dass er egal von welchem Gerät er eine Applikation bedienen möchte, dass er die einerseits anfordern oder auch laden kann, dass ich trotzdem eine einheitliche Plattform habe, um zu sehen, welche der Applikationen sind auf welchen Geräten verfügbar oder sollen angeboten werden, wurden installiert, wenn Lizenzkosten damit verbunden sind und für welche Plattformen und Applikationen ermögliche ich überhaupt einen Zugang auf mein Backend-System, weil es könnte ja sein, dass ich sage, ein bestimmtes Android-Gerät oder iOS-Gerät, das kann man leicht routen, jailbreaken und ich möchte nicht, dass ein unsicheres Gerät, auch wenn ich Richtlinien an die Geräte hinausschicke, schlussendlich auf meine sensiblen Unternehmensdaten zugreifen. Das kann ich nur machen, wenn ich all die Komponenten aus einer Plattform sicher im Zugriff habe, damit es für den Administrator auch noch in irgendeiner Form überschaubar bleibt. Fangen wir an mit der Benutzer- und Geräteverwaltung. Hier geht es eben darum, dass der Benutzer die Geräte auswählt, die er gerne möchte, sich dann von dem Gerät aus anmeldet mit einer einzigen Identität. Das ist jetzt immer der Fokus aufs Unternehmen bezogen. Hier gibt es die Möglichkeit, Single-Sign-On-Szenarien zu fahren von all diesen Plattformen. Dann kann ich das Gerät aufnehmen, dem Active Directory bekannt machen, der sogenannte Workplace-Join, auf das kommen wir dann im Laufe der heutigen Präsentation noch, was das bedeutet. Damit ist dieses Gerät schlussendlich bekannt und der Benutzer identifiziert. Jetzt ist das Gerät bekannt und soll natürlich Sicherheitsrichtlinien bekommen. So wie wenn Sie bei einem domain-gejointen PC in der Vergangenheit quasi über Gruppenrichtlinien bestimmte Steuerungen erfahren, so muss hier für die mobilen Endgeräte, für die Plattformen, die in einer Domäne primär unbekannt sind, eine Möglichkeit gefunden werden, diese Richtlinien von zentraler Stelle, und das soll die gleiche Stelle sein, die für PCs gilt, dass man die dort ausrollt und Geräte, die überall auf der Welt verstreut sein können, quasi ans Unternehmen heranbringt. Aber eben nur dann, wenn der Benutzer berechtigt ist, die Geräte bekannt sind, dann werden eben diese Richtlinien hier ausgebracht. Und wenn das alles in Kombination der Fall ist, dann kann ich über eine Unternehmensfirewall zum Beispiel auf meine Unternehmens Applikationen zugreifen. Das sind Daten, meine Line-of-Business-Applikationen, Web-Applikationen, all das, was ich im Unternehmen direkt im Internet nach der Absicherung zur Verfügung stelle. Der zweite Bereich ist, ich habe meine gehosteten Applikationen und Desktops, also alles das, was man klassisch als Terminal Services bezeichnet, das ist dieser Session Host, oder VDI, richtige Windows-Client-Betriebssysteme, die im Rechenzentrum laufen und die über das Remote Desktop Gateway ebenfalls im Internet gepublished werden. Heißt zum Beispiel, ein Visio oder ein Project, das ja nur auf der Windows-Plattform läuft, kann ich über das Remote Desktop Gateway selbstverständlich auf einer OS X-Maschine oder auf einem iOS auch zur Verfügung stellen, weil ich es ja technisch gar nicht anders rausbringen kann. Und es gibt auch keine Visio-App aus dem iTunes Store. Wie stellen wir uns das Ganze von der Verwaltung vor? System Center 2012 R2 Configuration Manager ist die Lösung für das PC- und Device-Management. Das ist meine gemeinsame Plattform. Da können Sie die klassischen Windows-PCs, alle die jetzt unterstützt sind, also aufwärts von Windows XP Service Pack 3 über Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dann den Windows to go, das ist quasi der mobile Windows 8 oder 8.1 Arbeitsplatz auf einem USB-Stick unterstützen. Sie haben Windows Embedded Geräte dabei, die auch Clients sein können. Wir haben im Desktop-Bereich auch das OS X unterstützt. Und dann die ganze mobile Armada mit Windows RT, Windows Phone 8, iOS und Android. Selbstverständlich ist der Configuration Manager, weil wir einen gesamtheitlichen Ansatz fahren, auch für Linux, Unix, Serversysteme im Rechenzentrum geeignet, die zu verwalten. Aber aus Sicht des Clients heute betrachten wir so nur die Client-Betriebssysteme, die hier verwaltet werden. Und wie Sie sehen, dann gibt es da noch eine zweite Komponente, dieses Windows Intune. Was macht Windows Intune in dieser Darstellung? Das Windows Intune ist rein der Kontaktpunkt für die mobilen Endgeräte, der von den Geräten quasi kontaktiert wird, der höchst verfügbar in einem Microsoft-Rechenzentrum läuft. Windows Intune läuft technisch auf der Windows-Update-Plattform, die Sie überall haben. Und von dort im Durchreichedienst über eine gesicherte Verbindung einen Kanal aufbauen in Ihr eigenes System Center. Das heißt, die verwalten alles nach wie vor on-premise in Ihrem System Center Configuration Manager und Sie sparen sich quasi durch dieses Windows Intune einen Server in der DMZ, der von außen erreichbar ist und dann ins eigene Unternehmen durchreicht. Das macht Windows Intune. Es gibt eine zweite Variante, die wir heute auch nicht besprechen werden, die für Kleinkunden gedacht ist, wo Windows Intune als Cloud-Plattform eine PC- und Device-Management-Lösung abbildet, wenn ich eben kein System Center habe und gar nicht aus der PC-Verwaltungswelt komme. Aber in diesem Fall ist es rein ein Durchreichedienst. Was passiert jetzt schlussendlich, wenn ich denn ein solches Gerät vorbereiten möchte, dass ich zugreifen kann? Ich muss es in diesem Bring Your Own Device-Szenario registrieren, mich anmelden bei Windows 8.1 und iOS gibt es heute schon den sogenannten Workplace Join. Workplace Join heißt, dass das Gerät im Active Directory bekannt ist, obwohl es eben keinen Domain Join macht, so wie vorher. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Schemaerweiterung im Active Directory auf 2012 R2 hochziehen. Heißt nicht, dass die Domain Controller auf dem Betriebssystem laufen, aber die Schemaerweiterung muss da sein. Und dann kennt Active Directory eine neue quasi Beschreibung eines Gerätes, die nicht unbekannt wie Workgroup oder fremder Forest ohne Trust ist, versus Domain-Join, volle Kontrolle mit Gruppenrichtlinien, sondern das ist eben dieser Workplace-Join. Da werde ich ein Objekt im Active Directory erzeugen. Das Ganze wird technisch über deine Web-Application-Proxy veröffentlicht. Das ist also eine Serverrolle, die muss auf einem Server 2012 R2 laufen. Das wird bei Roles und Features entsprechend hinzugefügt. Dort kann ich mich dann zum Beispiel auch über Active Directory Federation Services authentifizieren. Und ich kann dann das Enrollment über das Cloud-Portal, das da im Windows Intune ist, durchführen, um die Richtlinien auf das Gerät zu bekommen. Und die Steuerung passiert im System Center, auch wieder auf der rechten Seite bei Ihnen im Rechenzentrum. Das heißt, wir haben zwei Komponenten, die von außen erreichbar sind. Der Web Application Proxy bei Ihnen als Windows Server 2012 R2 Rolle und das Windows Intune, das quasi die Skalierbarkeit als Kontaktpunkt schlussendlich für alle Richtlinien plus Applikationsverteilung und alles, was man von einem PC-Management kennt, für die mobilen Geräte abgebildet findet. Von der Identität her, vom Anmelden, kann ich mein Active Directory On-Premise verwenden und weil ich ja natürlich keine Benutzernamen im Windows Intune in der Cloud gepublished habe, werde ich von der Cloud-Instanz in mein eigenes Active Directory weitergereicht mit Active Directory Federation Services oder ADFS und dort wird validiert. Diese ADFS-Weiterreichung für unsere Cloud-Dienste gilt übrigens auch für die ganz normalen anderen Windows Azure Workloads, die Sie ja vorher schon gesehen haben, oder auch für Office 365. Aber selbstverständlich wird das, diese gleiche Identität auch von dem Windows Intune-Portal genommen und in gleicher Weise in Ihr eigenes Unternehmen weitergereicht. Dieses Identitätsmodell kann auch für eigene gehostete Applikationen selbstverständlich weiterverwendet werden. Vom Identity Management, wenn man in der Microsoft-Welt bleibt, ist unser Forefront Identity Manager 2010 R2 die Identitätsschnittstelle, die zum Beispiel Personaldaten aus einem SAP HR nimmt, ein Active Directory provisioniert, eine Exchange Mailbox provisioniert oder auch wenn Sie Lotus Notes haben, der dort eine Mailbox anlegt, die Verteilergruppen einrichtet, Zugänge auf irgendwelche Backend-Systeme, also alles, was mit Identitätsmanagement zu tun hat, inklusive Zertifikatsmanagement, das macht der FIM. Und er hat Schnittstellen zu unterschiedlichen LDAP-Verzeichnissen oder anderen Identity-Providern, sodass sie schlussendlich über Single-Sign-On-Szenarien tatsächlich von überall aus auf ihre Ressourcen zugreifen können. Was ist neu im Mobile Inventory im System Center Configuration Manager in der Version 2012 R2? Die Applikationsinventur kann jetzt unterscheiden zwischen persönlichen und Unternehmensgeräten. Das ist insofern wichtig, vielleicht auch für den Betriebsrat oder so. Wenn ein Benutzer sein Privatgerät verwendet und sie das technisch ermöglichen, dass er das für den Zugriff auf Unternehmensdaten verwenden darf, dann dürfen Sie unter keinen Umständen seine privaten Applikationen in die Inventur aufnehmen. Das geht Sie als Unternehmen nichts an. Deswegen ist die Standardeinstellung hier, es ist ein persönliches Gerät. Wäre das ein mobiles Gerät, das das Unternehmen ausgibt, dann haben Sie natürlich volle Rechte, dann kann man das Hackerl auf Corporate Device umstellen und dann haben Sie natürlich auch bei Privatnutzungsrecht die Möglichkeit, alles zu inventarisieren, was da drauf ist. Ich darf es verwenden, aber es gehört dem Unternehmen, ähnlich wie bei den Windows-PCs. Das ist primär der neue Bereich, was Inventur betrifft vom Mobile Inventory. Und das können Sie selbstverständlich in den Applikationszyklus und in das ganze Umfeld der benutzerorientierten IT einfließen lassen. Sie können also Abfragen machen, um zu sagen, besonders sensible Daten dürfen von einem Firmenendgerät dieser Kategorie sehr wohl erlaubt sein. Das ist auch im Active Directory durch den Workplace Join entsprechend hinterlegt. Hat der Benutzer ein baugleiches Gerät, unterwirft sich den gleichen Richtlinien, es gehört aber ihm, könnten Sie sagen, auf Personaldaten darf er trotzdem nicht zugreifen. Weil man das auch hier unterscheiden kann als Kriterium. Jetzt schauen wir uns in der Demo mal an, wie denn diese Geräteverwaltung und das Bereitstellen von Applikationen aus Unternehmenssicht für die unterschiedlichen Endgeräte passiert. Dazu bitte den Michael.
Ja, danke Bernhard. Ich darf mich auch kurz vorstellen, Michael Hügelsberger von der Firma Base IT. Bin dort Consultant seit 4 Jahren und ich darf Ihnen jetzt bei einem Kunden von uns, der Firma Team 7, Möbelhersteller in Ried im Innkreis, die Mobile Device Management Lösung zeigen. Ich muss mir da kurz neu verbinden, damit die Auflösung dann auch passt. Genau. So, Windows Intune schon angesprochen worden, Cloud Service von der Microsoft seit Anfang des Jahres ist Mobile Device Management über dieses Produkt grundsätzlich möglich, Cloud Only und eben auch in Verbindung mit dem STCM. Und jetzt im Oktober mit der R2 sind einige Verbesserungen, mehr Policies etc. hinzugekommen. Ich zeige Ihnen da nur ganz kurz das Intune-Portal. Sie sehen da bei den Usern, die da aufgelistet sind, bei dem Symbol, dass die alle synchronisiert sind. Wir verwenden 1:1 die Active Directory User in der Cloud. Ja, das heißt, der User kann sich mit seiner E-Mail-Adresse und seinem ganz normal gewohnten Domain-Admin-Passwort auch an den Cloud-Diensten anmelden, beziehungsweise damit sein Handy dem Intune hinzufügen, beziehungsweise wird hoffentlich gleich wieder da sein. Okay. Und braucht damit keinen anderen Benutzernamen oder Passwort sich merken. Zum Directory Sync gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Sie verwenden das Directory Sync direkt mit der Passwort-Synchronisation. Sie haben aber auch die Möglichkeit mit ADFS, das sind die Active Directory Federation Services, die Authentifizierung quasi wieder in Ihr Haus zu holen. Ja? Also in der DMZ ein ADFS-Server aufzustellen, damit die Cloud dann dort authentifiziert. Ja, der große Vorteil oder einer der großen Vorteile dieser Lösung ist, dass einmal eingerichtet sie an und für sich dann nur mehr die gewohnte STCM-Konsole brauchen. Sie brauchen im Intune-Portal dann nichts mehr da. Ja, sie müssen die Synchronisation einrichten, sodass sie die User anmelden können. Alles andere passiert dann im Config-Manager. Schritt 1 ist, dass Sie natürlich Ihre Intune-Subscription im STCM mit dem Intune-Portal verbinden und das passiert mit so einer Subscription, das finden Sie unter der Administration bei den Cloud-Services, gibt es einen Punkt Intune-Subscription. Dort müssen Sie natürlich einmal eine Collection auswählen, wenn Sie das einrichten für die User, für die das überhaupt aktiviert werden soll. Sie können da noch ein bisschen den Firmennamen einpflegen, das Farbschema und so weiter. Das Wichtige dabei ist eigentlich, dass Sie dann die Geräte, die Sie tatsächlich managen wollen, dann anhackeln, beziehungsweise wann erforderlich noch Zertifikate hinzufügen. Ja. Android ist drinnen, iOS ist natürlich drinnen, Sie brauchen für iOS ein Zertifikat, können Sie kostenlos bei Apple für ein Jahr anfordern. Sie können Windows jetzt mit R2 enablen, das heißt, Sie können auch Windows 8.1 PCs, die nicht Domain gejoint sind, über diesen Weg dann managen. Ja, Phone 8 natürlich, wobei hier wichtig ist, Sie brauchen da zwingend ein Zertifikat schon, um ein Windows Phone 8 Gerät hinzufügen zu können. Falls Sie das nicht gleich am Anfang kaufen wollten, es gibt von der Microsoft ein Test Zertifikat dazu, um in dieser 90-Tage-Trail-Version das zumindest einmal testen zu können. Ja, ein paar Company-Kontakt-Informationen für das Company-Portal kann ich dann einpflegen, Helpdesk-Nummer, E-Mail-Adresse vom Helpdesk und so weiter. Das werden wir dann am iPad auch sehen, dass das im Company-Portal aufscheint. Und ganz zum Schluss, dass es ein bisschen hübscher wird, können Sie bei der Subscription noch ein Logo hinterlegen. Ja, das ist es an und für sich einmal soweit zur Einrichtung bzw. zum Verbinden vom On-Premise-STCM, von Ihrem lokalen STCM mit der Cloud, mit dem Intune-Portal. Ab dem Zeitpunkt ist es möglich, dass mobile Geräte hinzugefügt werden. Beim Windows Phone 8 ist das unter den Einstellungen mit dem Unternehmensportal eh schon eingebaut. Für iOS-Gerät ist es ganz einfach, eine Webseite m.mobile.microsoft.com, m.manage.microsoft.com, und dort können Sie mit Ihren E-Mail-Adresse, Ihrem Passwort Ihr Gerät enrollen. Ist ganz ein einfacher Vorgang, ist nichts anderes, als wenn Sie App installieren. Gut, was wichtig ist bei der Lösung, Sie können selbstverständlich die bestehenden Exchange-Konnektoren, was Sie möglicherweise heute im SCCM schon haben, und die Intune-Lösung parallel verwenden. Ja, wir haben das da auch gerade gesehen, da waren einige Geräte schon drinnen, die über einen Exchange-Connector, also über einen anderen Weg zum SCCM kommen, ist parallel nutzbar. Ja, das Gerät, Florians iPad, ist eben über den Intune-Weg hinzugefügt worden. Und ich habe dort alle Möglichkeiten, wie Sie das vom SCCM kennen, sprich, Sie haben Hardware-Inventore, Sie haben Software-Inventore, ganz normal mit einem Ressource-Explorer, wie Sie das kennen, von jedem anderen Gerät. Und wie das vorher in den Folien schon erwähnt worden ist, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das ist neu bei R2, die Ownership von dem Gerät zu ändern. Standardmäßig, wenn Sie ein Gerät enrollen, ist das Personal-Gerät, das heißt, er macht auch von der Inventory her nur die Dinge, die sozusagen über das Company-Portal installiert worden sind. Ändern Sie das auf Company, dann weiß der Config-Manager, okay, er darf jetzt von dem Gerät alles inventarisieren. Und die zweite Neuigkeit von R2 ist, beim Retire bzw. Wipe habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich mache ein Company-Wipe sozusagen, das heißt, es kommt nur der Company-Content wieder runter, wenn das ein persönliches Gerät ist. Oder die zweite Variante, wie es vorher auch schon drinnen war, ich mache einen kompletten Wipe vom Gerät und setze das komplett zurück. Und damit sind alle seine SMS-Bilder etc. pp. Auch weg. Was sonst in der anderen Variante erhalten bleiben würde. Gut. Dann wollen wir natürlich nicht nur Inventory von unseren Geräten haben, sondern wollen natürlich auch Apps auf die mobilen Geräte verteilen. Und ich werde Ihnen kurz mal zwei Wege dazu zeigen. Das erste ist ganz einfach, eine neue Applikation zu kreieren. Und wenn Sie da in dieser Liste mal schauen, ist ganz normal der Application Assistent vom Config Manager auch für die ganz normalen Exe und MSI für Ihre PCs und Notebooks. Haben wir dort für iOS zum Beispiel zur Auswahl IPA-File oder App Package for iOS vom App Store. Ja? Das heißt, Sie müssen auch nicht unbedingt für jede App Ihnen da das IPA-File besorgen, sondern Sie können auch schon im App Store vorhandene Applikationen in den SCCM einpflegen und dort deployen, sodass Sie beim User im Company-Portal aufschauen und den Account von dort installieren. Ich habe mir schon meinen Link ausgesucht, in dem Fall vom Jammer. Diesen Microsoft-internen Facebook-Dienst, und das ist auch das Einzige, was Sie dazu brauchen. Ja, also so ein Deep Linked, nennt man das, Applikation im App Store gefunden haben und Sie denken, okay, das möchte ich jetzt eigentlich, dass das in meinem Company-Portal auch zur Verfügung steht, dass Sie die User das selber installieren können, dann brauchen Sie eigentlich nur den Link da reinkopieren und haben mit Next können dann noch eine ordentliche Bezeichnung dazu eingeben und sind damit auch schon durch. Ja. Das Deployment ist genau dasselbe wie für jede andere Applikation im Configuration Manager und damit für jeden SCCM-Admin kein Thema. Ja, Sie klicken auf Deployment, wählen die Collection aus und wenige Minuten später scheint diese Applikation dann auch auf. Gut, also Deploy. Und suchen wir die für Mobile Device Management enableden User. Braucht kein Distribution Point natürlich, weil die Applikation ist ja schon im App Store. Und kann dann sagen installieren und available. Ein Unterschied zu den, ein Unterschied von den Deep Linked aus dem App Store beziehungsweise den dann tatsächlich verfügbaren IPA, aber auch für die Windows Phones verfügbaren Applikationen ist, dass Sie mit R2 diese dann auch pushen können. Das ist das, was Sie mit den Linked Applications nicht kennen. Also das heißt, wenn Sie eigene Applikationen für mobile Geräte haben, dann können Sie die auch mit dem Config Manager ab sofort auf die mobilen Geräte wirklich pushen, nicht nur anbieten, sondern auch erzwingen sozusagen die Installation. Gut, eine zweite Variante wäre natürlich, das jetzt gar nicht im ersten Schritt auf das Gerät iOS einzuschränken, sondern ich habe das einmal für Lync 2013 von Mobile Devices vorbereitet, um Ihnen das auch zu zeigen. Sie können mit diesem neuen Applikationsmodell, was ja mit STCM 2012 gekommen ist, auch mehrere Deployment-Tabs bauen. Ja, und so gar nicht mehr als Administrator jetzt selber entscheiden müssen, wo kommt das hin, sondern sie bauen quasi eine allgemeine Applikation, Lync 2013, entscheiden da noch gar nicht, für was für Gerät ist das, und haben dann als Deployment-Tab einmal das gepflegt für ein iPad und einmal für ein iPhone und könnten dann noch weitere hinzufügen, zum Beispiel ein AppV-Package, ja, für ein Surface oder ähnliche Geräte. Ja, wenn Sie da mehrere Deployment-Types drinnen haben, müssen Sie beim Deployment selbst nicht entscheiden, was wird da ausgewählt, sondern wird je nach Gerät das Richtige dann installiert. Gut. Was wir außerdem zu den mobilen Geräten oder für die mobilen Geräte brauchen, sind natürlich Policies. Ja? Und da hat sie mit R2 insofern was getan, als dass es jetzt wesentlich mehr sind. Es sind knapp über 100 Settings, was jetzt für die mobilen Geräte verfügbar sind. Das war vorher nur ein bisschen ein Knackpunkt, das war zwar schon drinnen, aber es war nicht unbedingt sehr viel. Und da bei den Compliance Rules ist jetzt einfach knapp über 100 Settings sind, die jetzt da insgesamt drinnen sind und die Sie auswählen können, ganz einfach mit einem Assistenten. Es steht auch überall dabei, ob für was für Plattform dieses Setting überhaupt gedacht ist und ist wirklich sehr einfach zum Handhaben. Gut, außerdem können Sie, wenn Sie damit Erfahrung haben oder wenn Ihnen das nicht ausreicht, die OMA URIs verwenden, also diese Open Mobile Alliance, ja, ist auch im Config Manager einpflegbar und können Sie diese Settings dann an Ihre mobilen Geräte verteilen. Ja. Und damit haben Sie wirklich eine komplette Lösung. Sie brauchen nur Ihre gewohnte Config-Manager-Konsole, sowohl für Ihre PCs und Notebooks wie bisher und jetzt dann in Zukunft eben auch für Windows Phones, iOS und auch für die Android-Geräte. Gut. Das soweit zu den Policies. Und dann schalte ich mal ganz kurz auf mein iPad um und zeige Ihnen dann einmal, wie das ausschaut, wenn man das hinzugefügt hat. Jawohl. Gut, das eine ist natürlich, dass unter den Einstellungen da jetzt dann ein Profil herinnen ist. Ja. Da sehe ich auch Management Profil Team 7 natürlich wohnen. Und unter der Mehr-Device sehe ich dann auch, dass das wirklich von der Microsoft kommt und dass das das Profil von Windows Intune ist. Wenn ich dieses Enrollment abgeschlossen habe, kriege ich das Unternehmensportal einfach als ganz normale App auf mein iPad und von dort aus kann ich dann auf das firmeneigene Unternehmensportal zugreifen. Da sehe ich schon mal, okay, Farbschema in grün, wie wir es eingestellt haben am Config Manager. Das Logo natürlich, ich sehe meine eigenen Geräte, ja. Also wenn ein User mehrere Geräte hat, sieht er seine anderen Geräte auch, also das Florians iPad ist im Endeffekt das, was Sie da jetzt sehen, und GigaiPad ist einfach eins, das mit demselben User geedet wurde. Und darunter nur die paar Sachen, was wir eingepflegt haben, Telefonnummer, E-Mail direkt an den Helpdesk schicken und so weiter. Und ja, wenn ich da jetzt auf alle Apps gehe, gut, dann ist natürlich jetzt meine Sitzung abgelaufen, dann muss ich mich kurz anmelden. Ja, ist aber vielleicht eh nicht so schlecht, dann sehen Sie da jetzt gleich, dass das wirklich 1:1 Active Directory User ist, mit dem ich mich da anmelden kann und dann sind eben auch die Apps verfügbar. Die Verbindung ist nicht allzu schnell. Na komm. So, Entschuldigung. Bunten ist er aber. Jetzt war es da gewesen. So. Ja, melde mich da mit einem Test-User jetzt einfach einmal an. Der aber jetzt eben wirklich kein ON-Microsoft-User oder sonst irgendwas ist, sondern wirklich ein Team7-User aus der internen Domain. So, wenn ich es dann eingegeben habe, sollte das Companion-Portal nochmal aufgehen und kann von dort aus jetzt dann einer der Applikationen, die ich zur Verfügung gestellt habe, installieren. Und ja, außerdem möglich, zusätzlich im Companion-Portal, das ist vielleicht nur wichtig, der User kann auch selbst seine Geräte wieder entfernen. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, das ist mein altes Gerät, dann kann ich da jederzeit draufdrucken und sage, Gerät zurücksetzen oder Gerät entfernen. Das heißt, der User kann selbst seine Geräte auch wieder rausschmeißen, nicht nur der Administrator. Und ja, also bei allen Apps sehe ich jetzt eben dann die für iOS zur Verfügung gestellten Applikationen. Das sind nicht alle, sondern das sind nur die, die dann auch tatsächlich auf iOS funktionieren würden. Ich gehe jetzt da einfach einmal auf iZip von mir aus her. RDP-Client und Lync habe ich schon installiert, ja, und lande dann einfach im App Store und installiere dann die Applikation. Ich werde das dabei machen, da brauchen Sie aber jetzt nicht mehr warten drauf, sondern da gebe ich jetzt wieder an den Bernhard. Danke.
Danke, Michael. Also wie Sie gesehen haben, das Gerät wird quasi dem Management hinzugefügt. Die Applikationen, die hier, Moment, da müssen wir den Beamer wieder einschalten. Die Applikationen, die angeboten sind, das war halt in dem Fall jetzt alle mobilen Benutzer, das könnte man jetzt noch einschränken. Das heißt, es kann wesentlich mehr mobile Endgeräte geben und nicht jeder Benutzer oder jede Benutzergruppe bekommt jede Applikation. Man kann hier ganz granular entscheiden, wer soll welche Applikation aus dem Unternehmensportal angeboten bekommen. Wir haben gesehen, es gibt zwei verschiedene Varianten, das zu machen. Wir haben, um das Ganze nochmal abzuschließen, dieses benutzerzentrische Device Management und die Application Delivery gesehen. Und von diesen Deployment-Typen, die angesprochen worden sind, kann ich quasi an meine Benutzergruppen diese verschiedenen Modi, diese zwei Zeilen, die wir beim Beispiel Lync 2013 gesehen haben, da könnten noch wesentlich mehr Zeilen stehen. Das kann also sein, eine klassische MSI Windows Installer Applikation für ein Desktop-Gerät. Es kann auch ein AppWi-Paket sein. AppWi ist eine Anwendungsvirtualisierung für Desktop-Applikationen, die für die x86, x64-Plattform funktioniert. Und wo man sagen kann, wenn ein Benutzer nicht auf seinem primären zugewiesenen oder Hauptgerät arbeitet, möchte ich Applikationen, die er als Benutzer haben soll, nur virtuell zur Verfügung stellen. Im Idealfall möchten wir schauen, dass generell das AppWi-Modell in Zukunft der Standard wird. Sie werden es vielleicht, ohne es zu bemerkt zu haben, gesehen, wenn Sie Office 2013 installieren, auch als Heimbenutzer, das kommt schon in einem solchen AppWi-Paket. Da wird in den seltensten Fällen die klassische MSI-Methode angewandt. Wir können mit AppWi einerseits komplett isolieren, also die Vorteile haben, dass man ein Applikationsmodell unterstützt, das wirklich eine saubere Trennung zwischen den Applikationen hat. Bei Office 2013 ist es so, dass es mit allem spricht, weil es soll sich auch so verhalten wie ein vorher MSI installiertes Office, was Sie bis 2010 kennen. Office 2013 verwendet genau diesen Delivery-Mechanismus. Wenn Sie dieses richtige AppWi haben, das nicht mit dem Office-Standard mitkommt, dann kann man es in das originale AppWi-Paket konvertieren, damit man nur eine Runtime benötigt, die für all diese Desktop-Applikationen gleichermaßen verwendet wird. Und Sie haben ja gesehen in der Liste bei den Applikationen, wenn Sie es auswählen, dass dort AppWi in der Version 5 auch schon angeboten wird und man verwendet also auch für die klassischen PCs genau dieselbe Deployment dieselben Deployment Wizards, die dann benutzerzentrisch die Applikationen zuweisen. Ein weiterer Punkt, der hier möglich ist, wäre Applikationen über Remote App, also gepublished Applikationen auf Terminal-Servern zur Verfügung zu stellen oder das Ganze über einen Shortcut auf einer VDI-Infrastruktur zu machen. Eben Beispiel Project Visio, wo es also keine mobilen Plattformen gibt und wo ich vielleicht auch nicht möchte, dass ein solches Programm auf einem anderen PC überhaupt lokal installiert wird. Kann auch Lizenzgründe haben, wenn es keine Concurrent Licensing Modelle gibt, sondern dass ich das nur gehostet zur Verfügung stelle. Und für diese Remote Type und RDS Funktionalitäten gibt es das natürlich auch mit den entsprechenden neuen Clients von Microsoft. Der Michael hat ja erst gezeigt, was er verteilt hat, die Remote Desktop Connection für iOS. Wir haben ja jetzt auch einen Client für iOS, Android und OS X, wo wir nativ auf unsere gehosteten Desktop-Infrastruktur-Komponenten zugreifen und dazu keine Erweiterungen wie den Citrix Receiver mehr benötigen. Und ich kann Applikationen verlinken aus dem Windows Intune, über das Windows Intune Portal von den öffentlichen Stores. Das war dieser Deep Link. Das heißt, wenn Sie als Unternehmen sagen, auch wenn es eine kostenlose Applikation ist, wie ein Skype oder ein Link, wie wir gesehen haben, dann kann ich dem Benutzer das anbieten über das Unternehmensportal. Alle Benutzer, die schon auf Link migriert worden sind und freigeschalten worden sind, sollen den Link-Client passend für ihre Plattform aus dem Unternehmen bekommen. Wenn er dann drauf tippst, geht er in den richtigen Store und lädt sich von dort die letztgültige Version. Schauen wir uns im nächsten Schritt an, Access and Information Protection. Das heißt also die ganze Zugangskontrolle. Wir haben jetzt im ersten Schritt ja nur gesehen, wie ein Gerät an sich im Configuration Manager sichtbar ist, wie ich es als Zielobjekt für die Softwareverteilung verwenden kann, als Kriterium für eine Applikation, die eigentlich am Benutzer hängt. Die Folien, ich werde jetzt nicht alles im Detail erklären, worum es da geht. Es gibt zwei Varianten, wie kann ich von unterwegs mit mobilen Geräten zugreifen. Mobile Geräte kann es in der Form von PCs oder Tablets geben und dort stehen Ihnen in der Enterprise Edition die Funktionen Direct Access zur Verfügung, neben Branch Cache und anderen Dingen, die also für das mobile Arbeiten für Desktops ausgerichtet sind. Alternativ dazu und auch für alle anderen mobilen Geräte, die nicht in einer Domäne Mitglied sind, gibt es den klassischen VPN. Im Windows 8.1 sind die VPN-Clients der großen Hersteller schon vorinstalliert und einige kommen noch dazu. Das gilt sowohl für RT8.1 als auch für das richtige Windows 8.1. Und über diesen VPN-Client kann ich dann ins Unternehmen sozusagen entweder einen Split-Tunnel oder einen Force-Tunnel aufbauen. Was ist der Unterschied? Das eine heißt, ich baue einen fixen Kanal ins Unternehmen auf und alles passiert im Unternehmen. Würde ich im Internet surfen von einem solchen Gerät, gehe ich über die Unternehmensfirewall wieder zurück hinaus von einem Proxy und bin dann im Internet. Meistens wählt man den Split-Tunnel, das heißt, Unternehmensressourcen werden über den VPN-Tunnel im Zugriff stehen und andere Dinge werden, wenn ich eh schon im Internet bin, direkt über die Internetverbindung, die parallel zur Verfügung steht, konsumiert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Applikationen, wenn ich die zur Verfügung stelle. Die VPN-Unterstützung kann ich selbst auch schon wieder im Configuration Manager angeben. Das heißt, ich habe dort Profile für die Geräte, ich kann Zertifikate verteilen, ich kann die VPN-Profile voreinstellen, damit ich, wenn ich unterwegs bin, dann gesichert als der jeweilige Benutzer von den Gerätetypen spezifisch meine Verbindungen aufbauen kann. Bei den VPN-Möglichkeiten haben wir auf der Windows-Plattform bei 8.1 und in Zukunft auch bei Windows Phone mit dem Enterprise Feature Pack solche Application-Specific VPNs. Das sind so Mini-VPNs, die nur für eine Applikation gelten. Das heißt, Sie brauchen dann nicht einmal einen VPN-Client nehmen und das Gerät mit Split- oder Force-Tunnel ins Unternehmen einbinden, sondern nur, wenn Sie die eine Anwendung verwenden, sprich die mit einem Backend-System bei Ihnen, der Rest bleibt draußen. Die VPN-Tunnels können mit Mehrfaktor-Authentifizierung zusätzlich abgesichert werden. bei den Unternehmensgeräten für Direct Access, ist auch Microsoft-Richtlinie für uns intern, müssen wir eine Mehrfaktor-Authentifizierung mit Smartcards verwenden heute. Die Smartcard kann eine virtuelle oder eine physische Smartcard sein. Und wenn ich sie beim Windows anmelden gleich verwende, dann gilt das schon als Mehrfaktor und es schaltet transparent durch. Würde ich mit gecachten Credentials Domäne, Benutzername und Kennwort anmelden, dann würde so eine Verbindung nur dann zustande kommen, wenn ich zusätzlich die Smartcard oder die virtuelle Smartcard auswähle und mich damit anmelde. Wifi-Zertifikate und Profile, auch das wird aus dem System Center Configuration Manager direkt ausgerollt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihr WLAN absichern mit Zertifikaten, dann können Sie das beim Device Enrollment auf die Gerätetypen schon gleich rausrollen, damit die Geräte schlussendlich übers WLAN im eigenen Unternehmen auf diese WLANs zugreifen können und auf die Ressourcen, die dahinter sind. Die Verteilung der Zertifikate und die Einstellungen werden also ebenfalls im System Center gemacht. Für Windows 8.1 Geräte gibt es die sogenannten Workfolder. Workfolder ist etwas, was wieder eine Kombination mit Windows Server 2012 R2 betrifft. Das ist die gleiche Codebasis, also 8.1 Client und der Server entsprechend. Auch für diese Funktionalität ist ein Server 2012 R2 erforderlich. Und was macht der? Der stellt einen NTFS-Share als quasi persönliche Dropbox, wenn man so möchte, im Unternehmen für den Benutzer zur Verfügung. Und es wird also in den Explorer transparent eingebunden und synchronisiert zwischen allen mobilen Endgeräten. Und er kann seine persönlichen Daten quasi überall dabei haben. So ein Client soll auch für Windows 7 Service Pack 1 kommen, wenn man also Mischinfrastrukturen hat mit Windows 7 und Windows 8.1 und Configuration Manager in Kombination mit Windows Intune unterstützt das. Entschuldigung. So können Sie quasi die Unternehmensdaten, die einer Person zugewiesen sind, wie so ein Home Directory, über diese Workfolder dem Benutzer zur Verfügung stellen. Sie können den Speicherort dahinter dann verschieben, all diese Dinge, die sind serverseitige Einstellungen und dieser eine Folder steht dem Benutzer schlussendlich zur Verfügung. Bedingung ist, dass das Gerät entsprechend auch bekannt ist. Ich möchte nicht, dass sich jemand nur geschwind anmeldet und diese Dinge lokal heruntersynchronisiert, sondern ich möchte auch Richtlinien vergeben und das Gerät registrieren. Das heißt, ein Workplace Join ist dafür erforderlich. Der Web Application Proxy richtet den Zugang ein, schaut, ob der Benutzer mit diesem Gerät überhaupt zugreifen darf, auch wenn er authentifiziert worden ist, und stellt dann entsprechend den Zugang auf die Backend-Geräte ein, Systeme ein. Und zusätzlich kann ich dann noch etwas mit dem Reizmanagement-Service kombinieren, das heißt bestimmte Daten, die vielleicht vertraulich sind, wenn Ihre Manager herumlaufen mit Ihren iPads und das überall dabei haben wollen, dass alles, was die schreiben oder ablegen, automatisch verschlüsselt wird in diesen Workfolders. Das kann mit selbstdefinierten Schlüsselwörtern vom Unternehmen her vorgegeben werden, dass nur wenn ich eine Liste von Wörtern finde, dass die Dokumente verschlüsselt werden. Ich kann aber auch alles verschlüsseln. Data Access Classification und Rights Management Service in Kombination. Das gilt auch für die mobilen Endgeräte und damit kann das ruhig jemand weiterleiten auf ein Gmail-Konto oder auf einen USB-Stick vom PC abziehen, weil das Dokument ist an sich verschlüsselt und es ist mir völlig egal, ob der das woanders hingibt, wer kann es dort eh nicht verwenden. Policy-Based Access würde also jetzt heißen, ich habe einen Benutzer, der grundsätzlich berechtigt ist, der sein Gerät registriert hat, der einen Workfolder-Zugang definiert hat und der sich mit einer Mehrfaktor-Authentifizierung angemeldet hat. Die Mehrfaktor-Authentifizierung ist also eine Variante des Active Directory Federation Services, wie man denn die Authentifizierung einfach verstärken kann. Und wir bieten über Windows Azure MFA oder Multifactor Authentication eine Variante an, die einmal Passworte ermöglicht, so ähnlich wie Sie es mit RSA-Tokens kennen. dann gibt man dieses eine Passwort, das ja per SMS zum Beispiel zugeschickt wird, ein und damit komme ich dann weiter. Das ist genau einmal gültig. Diesen Dienst kann ich auf Windows Azure in Kombination mit all diesen Szenarien des mobilen Arbeitens nutzen. Und nach der Authentifizierung habe ich dann selbstverständlich wieder Zugang auf meine gehosteten Applikationen, auf die Backend-Applikationen und Daten, und jeder Zugriff wird über Auditing Policies auch protokolliert, damit man standardkonform auch schauen kann, wer hat denn was wann gemacht. Technisch gesehen, ich glaube, das werden wir jetzt ein bisschen überspringen von den ganzen Pfeilchen, ist es so, dass ich also selbst wieder die Azure-Funktionalität in der Cloud nutze und das Ganze fürs Device-Enrollment oder fürs Authentifizieren dahinter verlinkt habe über das Active Directory Federation Services. Das heißt, in der Cloud stehen ja keine Benutzernamen an sich, sondern sie werden ja einerseits schon einmal für die Domain-Authentifizierung weitergereicht ins Unternehmen und dann steht aber dort dabei noch, ein Faktor reicht mir nicht. Trotzdem, dass der das Passwort kennt, ich möchte auch noch diesen Dienst anrufen und der muss selbst quasi die Freigabe geben, damit ich dann schlussendlich wirklich den Zugriff auf die Daten bekomme. Und mit dem Dynamic Access Control, das ist jetzt quasi wirklich die Absicherung der Enddaten, jetzt habe ich mich registriert, ich habe mich mit Mehrfaktor authentifiziert, das Gerät ist bekannt und hat Richtlinien bekommen und jetzt habe ich dann genau noch diese File Classifications, die dann sagen, wenn ich aber ein Dokument mit einer bestimmten mit bestimmten Inhalten ablege, dann möchte ich gar nicht, dass ich aufgrund von irgendwelchen organisatorischen Richtlinien sage, bitte, das musst du verschlüsseln oder sonst irgendwas, sondern ich möchte das aus unternehmerischer Sicht automatisiert durchführen und wann immer ich in unserem Beispiel, das wir dann sehen werden, das Wort confidential in einem Dokument drinnen habe, dann wird das automatisch verschlüsselt. Das kann ich mir gar nicht wegdenken. Das Ganze ist selbstverständlich im kompletten Backend-System verfügbar. Für das Single Sign-On unterscheidet unser Authentifizierungssystem jetzt nach diesen ganzen linken Geräten, also die nicht gejointen, auch die könnte ich natürlich über Mehrfaktor-Authentifizierung dem Benutzer schlussendlich zur Verfügung stellen und sagen, du darfst von dort aber nur auf Terminal-Services zugreifen und niemals was lokal hinsynchronisieren, dann geht halt nur ein Teil. Bei Workplace-Join, wo ich Richtlinien rausgebe und bekannt bin, kann ich mehr machen und im Domain-Jointen-Bereich habe ich natürlich die volle Kontrolle. Domain-Join heißt immer x86, x64 Geräte, egal ob Tablet oder Laptop oder was auch immer. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal in der Demo an, wie wir denn den sicheren Zugang auf die Unternehmensressourcen schaffen.
Danke. Darf ich mich auch noch mal kurz vorstellen? Ich bin der Florian Langtaler, ich bin jetzt circa ein Jahr bei der BZT. Und da werden wir jetzt gleich einmal in die Demo übergeben. Also aus Benutzersicht ist das relativ einfach. Ich gehe jetzt einfach auf Change PC Settings, dann unter Network, Workplace, der Punkt ist, das ist jetzt dazugekommen mit 8.1, gebe dann meine ID ein und klicke einfach mal auf Join, dann muss ich noch die Credentials eingeben von meinem AD. Und jetzt im Endeffekt registriere ich mich beim ADFS und jetzt wird mein Device schon im AD hinterlegt, aber halt nicht domain gejoint. Und ich bekomme dann das Zertifikat installiert und habe jetzt halt dann mehr Rechte, als ich zuvor gehabt habe. Eines davon wäre in diesem Fall dann eben die vorher angesprochenen Workfolders. Einfach im Control Panel kann ich die Workfolders einrichten. Da muss ich jetzt wieder meine ID eingeben. Und jetzt wird über mittels einem Autodiscover dann der File-Server ermittelt, wo die Workfolders drauf liegen. Und diese werden dann mir hinzugefügt. Sind in der Strategie relativ toll, weil man dadurch eben das Bring Your Own Device relativ einfach umsetzen kann. Ich brauche jetzt keinen domain-gejointen PC und kann jetzt einfach sagen, okay, ja, da will ich jetzt trotzdem auf meine Daten zugreifen, richte das Ganze ein, sage da jetzt nur noch meine Location, die ich haben will, bei mir lokal am PC gesynkt werden soll. Ich muss dann nur meine die Policies akzeptieren. Und jetzt ist das Ganze schon eingerichtet. Wenn wir jetzt drauf gehen, also unter meine Dokumente, dann sehe ich jetzt, dass das grün hinterlegt ist und somit synchronisiert ist. Und ich habe in meinem Workfolder am Server bereits ein Testdokument angelegt gehabt. Das hat er jetzt bereits schon synchronisiert. Jetzt können wir da noch das zum Beispiel kopieren und den Sync wieder anwerfen.
Muss man auch sagen, der Sync ist jetzt nur für die Demo-Zwecke. Das läuft natürlich mit einem Scheduler automatisch im Hintergrund, aber für die Demo machen wir das jetzt forciert.
So. Und jetzt haben wir da noch einen Webserver, der ein Trust hat mit dem ADFS. Und im Endeffekt muss ich mich jetzt nur da einmal muss ich mich authentifizieren. Das können wir uns dann nachher dann ansehen. Jetzt gebe ich einmal meinen Benutzernamen und Passwort ein. Dann werde ich über das, kriege ich das zugewiesen. Komme dann auf meinen Webserver mit der Demo-App-Webseite. Wenn ich jetzt den Browser schließe, wieder aufmache, und das geht eben auch mit SharePoint dann in Folge, komme ich ohne weiteren Prompt dann dorthin. Wenn ich jetzt das Ganze wieder verlasse, den Workplace Train, ganz einfach über das Leave. Und ich öffne das jetzt wieder. Fragt er mich sofort wieder nach dem Passwort. Das wird jetzt immer wieder so weitergehen, weil jedes Mal das ADFS nachsieht, sieht, okay, ich bin jetzt nicht registriert und habe keinen Workplace Train vollzogen und dadurch muss ich immer wieder den Benutzernamen und Passwort eingeben. Kann man natürlich auch so einstellen, dass man gar nicht drauf kommt, weil man keinen Workplace Train nicht hat. Das mit, ja, ich kann die Workfolders nicht mehr zugreifen, jetzt in der Form. Ja, kann ich lokal auch nicht mehr. Es dauert jetzt zwar ein bisschen, bis dass er das dann sozusagen mitkriegt. Es dauert immer ein bisschen, aber wenn es ist. Also, das können wir jetzt das Ganze ein bisschen direkt von nicht. Also jetzt schaut es aus, so wie ich es trotzdem noch synchronisieren kann. Aber ich habe es ja nicht so in so kurzer Abfolge natürlich gemacht. Ja. Das schauen wir uns dann nachher kurz an.
Das dauert ein bisschen, bis es repliziert hat, wenn er das
unter das Beweis wegnimmt. Ich muss jetzt noch einen anderen Workplace-Train durchführen und da können wir es dann bei der nächsten Demo sehen, was dann, dass das dort steht, dass ich jetzt die Vertrauensstellung sozusagen verloren habe. Ja, ist klar, aber es funktioniert auch, aber es dauert wahrscheinlich jetzt einfach noch eine gewisse Zeit. So, jetzt hat wegen der, damit wir die Multifaktor-Authentifizierung durchführen können, müssen wir jetzt uns noch beim einen zweiten Workplace-Train durchführen. In die Contoso-Demo. Das haben wir nämlich dort eben abgebildet. Jetzt wird der Bernie gleich einen Anruf bekommen, weil ihm die Multifaktor-Authentifizierung dort eingerichtet ist.
Das ist jetzt mein Firmenhandy da ist meine Telefonnummer vom Microsoft-Handy hinterlegt. Und
in Microsoft Sign-in Verification System. Please press the pound key.
So, also wir haben das jetzt ganz einfach gemacht. Ich muss einfach im Besitz dieses Handys sein und jetzt die Gittertaste drücken, damit ich die Mehrfaktor-Authentifizierung mache. Wenn ich das so hinterlege, dass ich dann nur ein SMS-Passwort als One-Time-Token zugeschickt kriege, dann muss man das halt entsprechend eingeben. Dann wird man hier gepromptet, das einzugeben, was man am Handy sieht. Aber um die Demo jetzt nicht unnötig lang zu machen, war es einfach nur die Gittertaste.
So, und damit wir jetzt halt auch dem Unternehmen erlauben, dass ich jetzt halt das über zum Beispiel über das Unternehmensportal mal auch Apps installieren kann, sagen wir jetzt einfach da, dieses Feature wollen wir auch aktivieren. Und da werde ich dann wieder nach die Credentials gefragt. Also beim Einrichten muss man einige Male Usernamen und Passwort eingeben.
Das ist jetzt quasi die Kopplung Windows Server 2012 R2 und System Center 2012 R2 Configuration Manager im Backend in Kombination mit Windows Intune.
So. Und jetzt switchen wir geschwind aufs Surface. Dort habe ich den Domain-Chain bereits durchgeführt. Den Workplace-Chain bereits durchgeführt. Wie wir das hier sehen. Und da haben wir die Workfolders auch bereits eingerichtet. Oder beziehungsweise im deutschen Arbeitsordner. Jetzt legen wir zwei Files an, damit wir die Synchronisierung auch sehen. Mal Test. Und schreiben hier einfach irgendeinen x-beliebigen Text hinein, speichern das Ganze ab, machen daraufhin ein zweites File, in dieses File schreiben wir eben genau ein Wort hinein, das in bei der File Classification hinterlegt ist, wo das Unternehmen sagt, diese Files sollen verschlüsselt werden. Also Files mit diesen Inhalten sollen verschlüsselt werden. Hier wäre zum Beispiel Confidential. Wäre so ein Wort. Jetzt speichern wir das Ganze ab. Starten hier wieder den Sync an. Und jetzt müssen wir wieder umschalten auf meinen Laptop. Damit wir das Ganze sehen. Ja, so, nämlich hier muss ich jetzt halt noch die Workfolders von der Contoso Demo-Domain einrichten, damit das Ganze dann auch funktioniert. Dort schauen wir uns das nachher dann auch an, was passiert, wenn ich das Ganze liefe.
In der Demo-Umgebung ist jetzt eben auch ein Windows Server 2012 R2 bei uns in Redmond drüben gehostet, der genau dieses Wort Confidential abfragt, und das kann also in beliebigen Dokumententypen drinnen sein. Für das Rights-Management-Service gilt, dass wir jetzt nicht nur die Office-Dokumente unterstützen, sondern beliebige Dokumente verschlüsseln können. Manche können es nativ am Dokumenttyp machen. PDF ist mit dem Foxit-Tool möglich, nicht bei Adobe interessanterweise. Einige Bildformate sind nativ verschlüsselbar, alle anderen werden über Containerformate verschlüsselt, und ich habe zumindest bis zum Empfänger hin die Sicherheit, nachdem er sich identifiziert hat, dass er der richtige Empfänger ist. Wenn er es aus dem Container rausnimmt, ähnlich wie ein ZIP-Format, dann kann er natürlich nachher wieder alles machen. Aber bis dorthin weiß ich, ich könnte es herumkopieren. Wenn ich nicht der bin, der ich vorgebe zu sein, dann kann ich es auch gar nicht öffnen. Und das Ganze kann ich mit RMS-Services bei mir on-premise machen oder in der Cloud automatisiert, ist bei den Office 365 E-Plänen dabei, aber auch als einzelner Dienst Reizmanagement-Service über Windows Azure zu buchen als optionale Variante.
Und wie schaut das Ganze jetzt technisch im Hintergrund aus? Während Sie jetzt die Files synchronisieren, schauen wir uns geschwind die Server an, wie das aufgebaut ist. Also da habe ich jetzt zum Beispiel meinen ADFS-Server. da ist unter der Primary Authentication ist die Device Authentication aktiviert. Bevor ich das machen kann, muss ich ihn einfach nur aufsetzen, die ADFS-Rolle erstellen, da einen Service-User dann anlegen, diesen auf den Private Key autorisieren und so weiter, die ganz normalen ADFS, also die ganz normalen Tätigkeiten, wenn man ADFS aufsetzt, und dann halt zusätzlich noch das aktivieren, damit das AD und der ADFS-Server für das konfiguriert wird. Es ist relativ einfach dann aufgesetzt. Der zweite Punkt ist dann, der Zugriff bzw. der Workplace-Join funktioniert einfach über den DNS an der Enterprise Registration. Somit findet er dann dorthin zu dem ADFS-Server. Und was man dann auch noch sieht, okay, das habe ich jetzt entfernt, vorher haben wir es gesehen, unter die registrierten Devices hat man dann auch die Devices dann drin. Also da sieht man dann auch welche Devices sie am Workplace-Join vollzogen haben und kann das Ganze auch nachvollziehen, welche Devices jetzt Zugriff haben. Bei den Workplace-Folders, im Endeffekt geht das Ganze über dieses neue Attribut, was mit 2012R2 hinzugekommen ist. Hier wird mein File-Server definiert, wo die Workfolders hinterlegt sind. Jetzt gehen wir schön auf den File-Server. Ah, das ist der ADFS, Entschuldigung. Bei der File-Server. Auf dem File-Server, wenn wir jetzt einfach so eine Einrichtung kurz durchspielen, gehen wir da jetzt ein, zum Beispiel entweder ein bestehendes Share an oder einen Ordner, den ich vorher erstellt habe. Sage jetzt, wie soll der Ordner für den User, also der user-spezifische Ordner für den Workfolder dort abgespeichert werden, entweder nur der User-Alias oder im User-Alias mit der ganzen Domain, damit man Missverständnisse dort dann ausschließt. Das haben wir noch einen Sync-Share nehmen. Und da kann ich eben das Ganze eingrenzen, wer jetzt überhaupt Zugriff hat auf die Workfolders und diese hinzufügen kann. Dann haben wir da dann noch ein paar Device-Policies zum Einstellen und schon kann man es im Endeffekt erstellen, wenn man sich das Ganze dann da anschaut. Also das wären eben genau die Einstellungen, die ich bei meinen Workfolders bereits getroffen habe. Und wenn ich jetzt das im Endeffekt habe, kann ich dann auch noch Quotas definieren für die Workfolders. So, jetzt sollte aber der Sync bereits abgeschlossen sein. Und da sehen wir jetzt, das Test 1 mit dem Wort, mit dem Confidential drinnen stehen, ist jetzt im Endeffekt verschlüsselt worden. Da kriege ich jetzt auch die Meldung, dass es verschlüsselt worden ist. Muss dann die Credentials eingeben, wenn ich es öffne zum Entschlüsseln. Und da bekommen wir dann auch eine Information, dass es sich eben um eine Information handelt, die eben von der Firma auf jeden Fall aufgrund der Schlagworte als wichtig erachtet wurde. Das sehen wir auch an der Größe jetzt. Vorher haben es beide 10 KB gehabt, jetzt nicht mehr.
Genau, also das war jetzt die File Classification im Backend-System und der RMS-Scheduler im Hintergrund, der natürlich auch auf relativ kurz eingestellt ist für das Demo-Environment, und wenn Confidential vorkommt, dann soll er sofort verschlüsseln, damit man das sieht.
Wenn ich jetzt, da muss ich wieder kurz umschalten. Wenn man das Unternehmensportal jetzt installiert hat und das Management aktiviert hat, dann kann ich jetzt halt da auch das Tablet, zum Beispiel das wäre jetzt das Surface, einfach entfernen mit einem Klick auf diesen Button. Das dauert jetzt eine Zeit, also dauert einen Moment, aber ich würde im Endeffekt die ganze Vertrauensstellung dann. Okay.
Ja, das war also dasselbe, was wir zuerst am iPad beim Unternehmensportal gesehen haben, wo man die eigenen Geräte, die mit dem Benutzer hinzugefügt worden sind, sieht, ist in dieser Demo-Umgebung auch der Fall. Und ich kann als Benutzer selber sagen, das Gerät möchte ich jetzt, weiß ich nicht, meinem Kind weitergeben, das möchte ich nicht mehr fürs Unternehmen verwenden, soll natürlich das dort rauskommen, aber die Bilder vielleicht sogar draufbleiben. Dann wird dieser selektive Wipe im Hintergrund durchgeführt. Wie passiert das Ganze? Wir haben hier keine eigenen Agenten auf den Betriebssystemen drauf, sondern nutzen die nativen Funktionen von iOS oder von den Windows-Versionen. Und alle Unternehmensapplikationen, die vom Unternehmen kommen, sind mit einem Code-Signing-Zertifikat signiert, müssen signiert sein. Und wenn das Zertifikat ungültig gemacht wird und diese Verbindung aufgelöst wird, sind natürlich auch die Applikationen, die mit dem Unternehmenszertifikat signiert sind, weg. Die privaten Dinge bleiben drauf. Wir machen keine zusätzlichen Container wie manche andere mobilen Geräte, Verwaltungslösungen, sondern wir nehmen die nativen Applikationen, die aus dem Store kommen und verlinkt sind über das Unternehmensportal, bleiben quasi von der Lizenzierung, wenn man so möchte, persönliche Applikationen, weil die hätte man ja dort über die Suche auch direkt laden können. Die im Unternehmen nur als Line-of-Business-Applikation signiert sind, sind natürlich automatisch weg.
So, aber das müssen wir jetzt auch nicht herzeigen, da können wir nachher nochmal drüber schauen. Und damit übergebe ich wieder an die.
Ja. Danke. So, dann müssen wir da jetzt nochmal den Beamer einschalten. Im letzten Teil von der Device-Management-Präsentation heute sehen wir jetzt noch die Remote-Desktop-Services. Was ist hier neu, vor allem mit Windows Server 2012 R2? Was ist das überhaupt? Das ist RDS oder VDI, was man immer wieder hört. Auch in unserer Terminologie wird VDI manchmal mit RDS verwechselt. RDS ist die Rolle, die Sie beim Server installieren, als Remote-Desktop-Services auswählen und dort gibt es die unterschiedlichen Einstellungen. Möchte ich einen quasi Terminal-Server oder einen Session-Host initialisieren, dann ist das quasi die Farm von Windows-Server-Betriebssystemen, auf die Zertifikate verteilt werden, die über einen Connection-Broker zur Verfügung gestellt werden, oder möchte ich Windows-Client-Betriebssysteme gehostet auf einem Hyper-V zur Verfügung stellen und dort zum Beispiel einen Golden Master als Referenz-Image zur Verfügung stellen und jeder Benutzer, der in einer bestimmten Gruppe drinnen ist, soll also quasi eine Kopie zur Laufzeit bekommen und wenn er sie abmeldet, ist das Ganze wieder fort. Das Ganze ist also unter RDS oder Microsoft VDI zusammengefasst, bietet eine flexible Möglichkeit, alle diese Varianten gemeinsam zu verwenden. Die drei Varianten sind eben diese klassischen Desktop-Sessions, die persönlichen VMs, die Sie von Windows Server 2008 R2 kennen, das war das erste Mal, wo Microsoft VDI angeboten hat, und die gepoolten VMs. Die gepoolten VMs sind seit Server 2012 möglich mit der Microsoft-nativen Plattform. Sie waren nur relativ unbekannt, weil Citrix mit dem Xen Desktop 5.6 keinen Server 2012 unterstützt hat, sondern erst ab heuer im Sommer mit Xen Desktop 7. Damit hat keiner der Kunden, der ja vielleicht für die Nicht-Microsoft-Clients unbedingt Citrix gebraucht hat, das jemals ausprobiert. Bei den gepoolten VMs im VDI-Microsoft-Teil ist mit 2012 R2 dazugekommen, dass Sie Data Deduplication im Storage durchführen können, wenn das Ganze auf einem Server 2012 R2 läuft. Das heißt, Sie haben einmal diese virtuelle Maschine abgespeichert und alle, die ähnlich sind und in dem gleichen Storage-Bereich drinnen liegen, werden dann auf dem Storage selbst noch einmal dedupliziert. Für den Benutzer verlinkt, wie sonst auch immer, ein Single Instance Store, wie ein WIM-File, wenn Sie es sich vorstellen, oder andere Varianten. Der Zugriff selber ist dann meistens für solche Installationen über das RDS-Gateway zur Verfügung gestellt. Von dort gehe ich auf den Connection Broker, der ist essentiell wichtig. Und der teilt mir das Ganze auf. Was auch neu ist, seit Server 2012 schon, ist die User Profile Disk. Das waren diese persönlichen Disks, die Sie vielleicht auch von der Citrix kennen. Wenn ein Benutzer sich anmeldet und eine Session bekommt, dann wird, wenn er noch nie drauf war, unter C-Users und dem Usernamen ein User-Profil erstellt. Das dauert relativ lang, ist Disk-IO-mäßig nicht unbedingt sehr effizient. Was der jetzt macht, ist mit der User Profile Disk, dass er wieder einen File-Server, einen Windows-Server nimmt und sagt, ich mounte mir eine VHDX auf diesem File-Server herein, die ist in dem Moment, wo er quasi die Anmeldung erfolgreich gemacht hat, instant da. Das ist im unter C-Users Username sichtbar, aber es wird eben gemountet zur Verfügung gestellt und wenn ich mich abmelde, wird das einfach entfernt. Die User Profile Disk ist nach wie vor da, komme ich beim nächsten Mal auf einer anderen Maschine raus, dann wird es dort halt dynamisch hineingemountet. Also diese Dinge können wir mit nativen Portmitteln jetzt unterstützen und das ist pro solchen Gruppen, solchen Collections einstellbar. Das ist für unterschiedliche VDI oder auch Remote App oder Terminal Server Sessions möglich. Was macht Remote FX? Auch das gibt es seit Server 2008 R2. Das ist in den 2012er Versionen mittlerweile auch für langsame Bandbreiten mit hoher Latenzzeit möglich. Das war am Anfang nur für im Rechenzentrum eine Variante, um Multimedia-Inhalte serverseitig rendern zu lassen und das Ganze ohne Clientlast sehr schnell darzustellen. Das haben wir also jetzt ähnlich wie HDX-Protokoll auf ICA auch für WAN optimiert und wir haben gleichzeitig mit dem Launch von Server 2012 R2 auch die entsprechenden Remote Desktop Clients für OS X, iOS und Android zur Verfügung gestellt, dass ich diese Funktionen auch ausnutzen kann. Bei der Windows-Plattform habe ich USB-Redirection dabei und da bin ich nicht auf bestimmte Gerätetypen eingeschränkt, sondern ich kann jedes USB-Gerät umleiten. Und der zweite Punkt, der da noch drauf ist, GPU-Support. Sie können Grafikkarten, die DirectX 11.1 sind, nativ ansprechen oder wenn Ihre Xeon-Prozessoren Rechenleistung überhaben, das Ganze als Soft-GPU auch zur Verfügung stellen für das serverseitige Grafik-Rendering. Cross-Plattform-Support heißt also, Sie haben jeweils angepasst für das richtige Betriebssystem, auch so programmiert, wie es dort üblich ist, den entsprechenden RDC-Teil aus dem Store zu laden und können dann auch mit Touch- und Gestensteuerung die Windows-Desktops bedienen. Wenn Sie also VDI-Installation mit Windows Touch-Applikationen haben und Sie sind auf einem iPad, können Sie über diesen Remote Desktop Client von Microsoft auch die Gesten vom iPad übertragen auf den gehosteten Desktop ins Rechenzentrum zum Beispiel. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch noch einmal an, wie denn so eine RDS-Verbindung ausschaut.
Danke. Entschuldigung. Also auf jeden Fall eine Neuerung ist auch, dass man, wie man da jetzt sieht, im Webinterface von den Remote Desktop Services auch jetzt Ordner darstellen kann. Also da haben wir das zum Beispiel gruppiert mit Tools oder Administratives, haben wir mal bei Beispielanwendungen reingegeben. Dann als nächstes starten wir jetzt einmal unsere Pooled VDI, also Windows 8.1 Enterprise. Ist das jetzt einfach? Das können wir uns gleich ansehen. Auf dem Connection Blocker, da haben wir unsere Collection, also unsere VDI Collection. Und hier sieht man gleich auch die User Profile Disk, wo die zum Konfigurieren ist. Also im Endeffekt habe ich jetzt einfach ein Share angelegt, direkt auf dem Connection Blocker für die Demo. Da sieht man Profile Disks VDI Pool. Das kann immer nur eine User Profile Disk pro Collection angelegt werden, beziehungsweise zugewiesen werden. Und hier sieht man dann, wie das Ganze funktioniert. Da ist ein VHD Template, das wird dann kopiert und da an diese Kopie wird dann im Namen die SID hinzugefügt für den User, der eben also der sich eben anmeldet und für den eben die Profile Disk generiert wurde. Wenn das jetzt gestartet hat, nein, hat es nicht. Ja, weil ein neues Zertifikat eingespielt, deswegen war ich mir jetzt noch nicht vertraut. Auf jeden Fall jetzt im Hintergrund wird im Endeffekt das Windows 8 Enterprise wird halt meine User Profile Disk mir hinzugefügt und statt meinem User Ordner diese Profile Disk eingehängt. Das sehen wir gleich, wenn wir da jetzt einfach schauen unter C Users. Auf dem Server, das heißt unter der lokalen Disk im Users-Verzeichnis, sehen wir auch gleich, dass das jetzt ein anderes Icon davor hat. Das signalisiert mir nur, dass das eben eine User-Profile-Disk ist, die an der Stelle von meinem User-Ordner dort eingehängt wurde. So, jetzt werden wir das Ganze jetzt einfach wieder abmelden. Dann kommen wir gleich zu den Ordner bei den Remote-Apps. Im Endeffekt kann ich da, beziehungsweise bei den Properties, kann ich bei der Darstellung des, also da sehe ich auch die User Profile Disk und es gibt einen. Natürlich sollte ich bei den Remote Apps direkt schauen. Also wenn ich da die Properties man ansehe, da kann ich unten einfach dann einen Ordnernamen vergeben und so wird das dann im RD-Web dann auch dargestellt. Das heißt, wenn ich einmal zum Beispiel Tools angegeben habe, kann ich es auch bei der nächsten Remote-App dann auswählen, Tools, und muss nicht nochmal zusätzlich eingeben. Es wird halt automatisch gespeichert.
Ja, das ist vielleicht auch eine Neuerung, die habe ich zuerst vergessen, weil es für uns schon so lang möglich ist. Also wir haben über das Webportal, wo die Applikationen gepublished sind, seit Server 2012 auch die Möglichkeit, Ordnerhierarchien für die Applikationen zu vergeben, dass das nicht so flach ausschaut und weiß nicht, 20, 30 Applikationen parallel sind, sondern sie navigieren deutlich einfacher dadurch.
So, und was jetzt eben neu ist, ist die App für iOS und für Android. Deswegen haben wir heute auch unser iPad eigentlich dabei. Das hat nicht nur den Zweck von vorher erfüllt. Und wenn man, also zeige ich nachher gleich her, wenn man im Endeffekt das RD-Web jetzt auch nach außen hin published, dann kann ich dort auch die Remote-Apps aus dem Webfeed vom Web-Access natürlich auch auf dem iPad-App synchronisieren. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendeine Connection manuell eingeben oder eintippen, sondern die ich in Berechtigung habe, und genau dasselbe, was ich im Portal sehen würde, also im Web-Access, habe ich dann auch in der Remote-App gleich vorhanden. Auch mit dem Remote-Desktop-Gateway und so weiter, wenn das eben fertig konfiguriert ist. Da wird es zum Beispiel jetzt einfach in der System Information aufgemacht. Wenn es jetzt eine Remote-App ist und man schließt es, dauert es ein bisschen, bis dass er das dann mitkriegt, dass er das beenden kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt einmal auf dem iPad Windows 8.1 Enterprise starten.
Also was man da jetzt sieht, man hat die gepublished Applikationen und die VDI-Sessions parallel über das Webportal zur Verfügung und ich kann sowohl auf den gehosteten Windows-Client direkt zugreifen, habe dann zur Laufzeit Vollzugriff, wenn Applikationen das benötigen, oder die gepublished Applikationen, wo man einen gesharten Windows-Server, quasi Terminal-Server hat und ich natürlich nicht exklusiv Windows-Funktionen verändern kann, die die Applikation vielleicht braucht. Bei den VDIs, warum das auch ein bisschen länger dauert, das ist nicht nur die User Profile Disk, sondern wenn man mit Golden Master arbeitet, muss ich auch eine Instanz als Kopie von dem Golden Master erst einmal bereitstellen. Das ist aber eh bei allen anderen Herstellern ähnlich aufgebaut.
Was sicher auch noch Information ist, bei der User Profile Disk muss man nicht nur die User Profile Disk jetzt nutzen, man kann genauso gut die Redirected Folders und Remote-Profile mitverwenden. Also man muss nicht alles dort drauf speichern. Aber jetzt im Endeffekt habe ich jetzt auf mein iPad, da ist ein Windows 8.1 Enterprise. Dann können wir da zum Beispiel jetzt einmal eine App aufmachen, damit wir das auch sehen. Kann da oben auch umstellen, das haben Sie jetzt nicht gesehen, dort oben ist so ein Der schwarze Balken oder beziehungsweise dunkle Balken, da kann ich jetzt umstellen zwischen, also dass ich zoomen kann, oder ich drücke in der Mitte mal drauf, da kann ich dann auf so Multitouch umstellen und dass ich die Maus dann da bewegen kann. Je nachdem kann man halt dann die Tastatur einblenden lassen. Auf jeden Fall für Microsoft einiges Neues. Schätze geschwind um bitte. Weil das ist sicher für manche deprimierend, wenn sie es jetzt ausprobieren wollen und dann funktioniert das nicht. Also da unter die Resource Authorization Policies gibt es die Network Resources, auf die ich halt den Zugriff dem User oder den Usern gewähre. Und in meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass ich die Allow Users to Connect, also dass ich komplett alles freischalte. Es geht auch, dass ich jetzt sage, ich gebe direkt den Maschinennamen ein, was in meinem Fall weder bei Android noch bei App, also iPad oder iPhone funktioniert hat. Weil wenn ich jetzt da sage, was standardmäßig eingestellt ist, dass ich da jetzt alle Domänencomputer haben will, dann funktioniert das nicht, bekomme ich einen Fehler. So, und damit übergebe ich wieder an Bernd. Ja.
Danke, Florian. So, jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit. Jetzt werden wir noch die abschließenden Folien präsentieren. Also wir haben jetzt, um das zusammenzufassen, gesehen, der Benutzer selbst kann steuern, wenn er Geräte überhaupt hinzufügt zu dem ganzen System und sich dann allen diesen Richtlinien unterwirft. Der Benutzer steht im Mittelpunkt, um die Geräte reinzubringen, aber um auch Applikationen zu wählen aus einem Unternehmensportal. Er bekommt die Applikationen passend für sein Endgerät zur Verfügung gestellt. Hat er die Applikationen, kann er mit einem VPN-Tunnel auf die Backend-Systeme zugreifen. Er muss sich mehrfach optional authentifizieren. Er kann auf File-Server-Shares zugreifen oder eben auch auf eine Remote-Desktop-Umgebung mit allen ihren Ausprägungen. Wenn so ein Gerät, wenn so ein mobiles Gerät schlussendlich dann aus dem ganzen Kontrollverbund wieder ausgeschieden wird, unterscheiden wir als Microsoft zwei Szenarien. Der Benutzer hat einmal die Applikationen, die vorher da sind, bekam die Unternehmensapplikationen und all diese Shortcuts für den Zugriff auf die RDS-Umgebung inklusive der Richtlinien. Wenn so ein Gerät jetzt verloren wird oder gestohlen wird, dann ist es im Interesse des Benutzers, dass egal, ob es ihm persönlich gehört oder dem Unternehmen gehört, dass das alles quasi gelöscht wird und das könnte ich über ein Webportal selber bereitstellen als IT-Abteilung oder ich kann es natürlich auch von der IT-Abteilung forcieren. Und dann ist das Gerät entfernt und kann sich nicht mehr validieren. Ist das Ganze ein Gerät, das dem Benutzer gehört und er möchte es einfach irgendwie anderwertig verwenden, kriegt ein neues, weil der Mobile Operator vielleicht ein neues hergibt, dann wird also der selektive Wipe durchgeführt und die privaten Dinge bleiben auf dem Gerät. Aus Sicht von System Center ist das Gerät retired. Alle diese Dinge kann ich aus Benutzersicht über das Unternehmensportal steuern. Ich kann mir eigene Webportale bauen und auch mit System Center, was wir gesehen haben, über einen Orchestrator zum Beispiel machen, noch andere Workflows dahinterlegen, was immer ich da alles an Prozessen schlussendlich durchführe. Die technischen Komponenten, die Schnittstelle zu den Geräten liefern, ist auf der einen Seite der System Center Config Manager mit dem Intune-Portal und auf der anderen Seite der Windows Server 2012 R2 über das Web Application Proxy Service und die dahinterliegenden Funktionen. Wenn Sie mehr zu diesen vielen technischen Informationen erfahren wollen, dann haben Sie da die Linksammlung, wo Sie sowohl das Rechte-Management, Multifaktor-Authentifizierung sehen oder auch das ganze Application-Roaming zwischen verschiedenen Plattformen, selbstverständlich auch die ganzen Richtlinien, die Sie vergeben können, plus den Access auf der klassischen Windows-Server-Plattform inklusive der Active Directory-Schema-Erweiterungen, die da notwendig sind. Und mit dem möchte ich mich jetzt herzlich bei Ihnen für die Geduld und Aufmerksamkeit bedanken. Wir haben ja doch 13 Minuten jetzt überzogen und ich gebe jetzt weiter an meine Kollegen Bernhard Zimmermann und Lambert Huber.
Ja, danke, Bernie.